Geschichte wurde geschrieben, damit er Geschichten daraus schreiben kann. Dieser Eindruck könnte aufkommen bei dem ganzen Erfolg, den dieser Schriftsteller hat. Peter Pranger ist heute bei uns. Herzlich willkommen an Sie alle. Herzlich willkommen, Peter. Wir sind vertraut miteinander, deswegen können wir uns auch so vertraut ansprechen. Außerdem hilft das hoffentlich dem Werkgespräch. Wir fangen gleich an mit einem Spott oder womöglich Spott, den du auf dich selbst angewendet hast. Du hast behauptet, von dir behauptet, du seist der Helmut Kohl der Belletristik. Wie ist denn das gemeint gewesen?
Ja, meine Frau hat das natürlich gleich missverstanden und hat gedacht, das ist mein Leibesumfang, aber gemeint war es eigentlich nach einer erschütternden Erkenntnis. Ich habe mal in einem Gespräch mit Freunden, haben die mich mal so ein bisschen in die Mangel genommen, was denn eigentlich, gibt es denn sowas wie einen roten Faden oder so etwas, was du da machst? Oder ist das so ein Bauchladen, den du vor dir trägst? Da habe ich gesagt, nee, es gibt schon zwei große Stränge in dem, was ich in den letzten 25 Jahren geschrieben habe. Das ist zum einen eine Dekalogie, die jetzt erwächst, 10 historische Romane, die 10 Jahrhunderte europäischen Denkens und Empfindens und Handelns widerspiegeln. Jedes Jahrhundert in einem Roman wiedergespiegelt. Und gleichzeitig habe ich 5 Deutschlandromane geschrieben, in denen ich die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert erzähle. Und während ich das sage, wurde mir klar, das ist eigentlich genau das, was Helmut Kohl sein Leben lang betrachtet gemacht hat, nämlich Deutschland im 20. Jahrhundert eingebettet in die große europäische Geschichte. Geschichte, muss ich dann wahrscheinlich sagen.
Das ist so naheliegend bei ihm, weil zuerst denkt man, das ist Spott. Ja. Und dann denkt man nach, weil ich meine, wie gesagt, du hast so viele historische Romane geschrieben und dann denkt man über Helmut Kohl in der Geschichte nach. Ich war selbst dabei, wie wir ihn verspottet haben. Wir fanden wir das alle komisch mit der Birne und dann plötzlich fiel aber auf, Moment mal. Erstmal ist der Mann auf eine Art und Weise schlagfertig gewesen, dass Günther Jauch und Thomas Gottschalk gemeinsam die Waffen vor ihm strecken mussten, weil er schneller war. Mhm. Dann dieser Führungsstil, 16 Jahre sich über Wasser zu halten, dann hatte vor ihm noch keiner 2 Länder wieder vereinigt. Das heißt, er konnte es auch nicht üben und er hat es trotzdem hinbekommen. Also bei aller Reserviertheit ihm gegenüber, eigentlich macht man sich größer, wenn man sich als Helmut Kohl bezeichnet, oder?
Den Hintergedanken hatte ich nicht, weil ich natürlich auch noch davon geprägt war, als Helmut Kohl anfing in der Nachfolge von Helmut Schmidt, da hat ja jeder gedacht, na, Helmut Schmidt, der konnte mit der New York Times dann fließend englische Interviews machen. Und von Kohl hörte man immer diesen pfälzischen Dialekt, der Mantel der Geschichte. Mhm. Ne, und so etwas, ja, das war fast peinlich. Ne? Und ich glaube, der Johannes Gross hat damals mal gesagt, dieser damals sehr bedeutende politische Beobachter und Journalist, der hat gesagt, also jedes Land hat mit seinem Repräsentanten, seinem politischen Repräsentanten ein besonderes Problem, ein ethisches, ein moralisches oder was auch immer geartetes Problem. Wir sind die einzige Nation, die hat ein ästhetisches Problem. Und das traf die Sache natürlich ganz gut. Der kam einem so tump und ungelenk vor, aber im Nachhinein ist er natürlich einer der größten Kanzler der deutschen Nachkriegsgeschichte
gewesen. Gerade weil du Helmut Schmidt genannt hast. Also ja. Helmut Schmidt war kürzer im Amt. Ja. Helmut Schmidt hat sich auch häufiger vertan. Helmut Schmidt kam mit Leuten nicht zurecht. Jimmy Carter, der kürzlich 100 Jahre alt wurde, wird sich daran erinnern können, wie er von Helmut Schmidt, dem deutschen Bundeskanzler, angeschrien wurde, weil er sein Gemüt nicht im Griff hat. Also tatsächlich, es ist besser, dass du dich Helmut Kohl, wobei optisch müsste man natürlich jetzt schon sagen, Helmut Schmidt, der ein gut aussehender Mann war, das wäre schon besser gewesen, du hättest das getan.
Also da müsste ich Pfeife rauchen und dann auch noch Schnupftabak dann dazu. Menthol-Zigaretten.
Die sind verboten mittlerweile, Peter.
Sind verboten. Ich habe ja wirklich lange geraucht und es war eine schöne Zeit, aber ich möchte jetzt nicht wieder damit anfangen.
Es war eine schöne Zeit. Ich zitiere Peter Pranger aus einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Jeder Mensch braucht Resonanz. Er will wahrgenommen werden. Das gehört zum Wesen des Menschen. Mehr als 3 Millionen Bücher, Peter, in 24 Sprachen übersetzt. Dann wird man so viel gehört, dann wird man so wahrgenommen und die Menschen gehen mit dir in deine Geschichten. Ist das dann nicht eigentlich ein permanenter Glückszustand, wenn man so viel beachtet wird?
Nein, das hört sich auch alles gewaltiger an, als es ist. Das ist ja etwas, was sich in 25 Jahren aufgebaut hat. Ich habe übrigens in diesem Jahr mein Dienstjubiläum als Autor, Vierteljahrhundert. Und man kriegt das ja so direkt gar nicht mit. Aber manchmal bekommt man doch so durch kleine Anekdoten etwas davon mit. Und das, muss ich sagen, hat mich sehr gefreut. Beispielsweise war ein Roman von mir, war mehrere Wochen lang Top-10-Titel in Israel. Und ich kriegte dann eine Abrechnung und da stand dann drauf 13.000 Schekel. Und da dachte ich, das ist ja erkennbares Geld. Es entpuppte sich aber als 2.000 Euro. Ne, für ungefähr 3 Monate lang Top-10-Titel war jetzt nicht so viel. Aber dann habe ich mir vorgestellt, dass vielleicht doch ein paar 10.000 Israelis sich mit meinem Roman schöne Stunden gemacht haben. Und das hat mich wirklich, das hat mir eine sehr, sehr tiefe und große Befriedigung verschafft, weil ich eben als jemand, der 1955 geboren ist, Nachkriegsgeneration, die Vorstellung, dass ich als deutscher Autor ein paar 10.000 Israelis schöne Stunden bereitet, hat mich wirklich zutiefst beglückt.
Und jetzt hast du es erwähnt, 1955 geboren, aufgewachsen in Altena im Sauerland. Der eine oder andere wird den westfälischen Zungenschlag schon rauserkannt haben, der ist noch ganz sachte da. Deine Eltern hatten ein Bettengeschäft. Du hast dich übrigens schon an deiner Heimat vergangen, muss man sagen, weil du in einem Interview gesagt hast, du wohnst jetzt schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte sogar in Tübingen. Du hast gesagt, wenn man aus Sauerland, Westfalen kommt, dann hat man so gut wie keine Lebensart. Wie war das um Gottes Willen gemeint, vor allen Dingen die vielen Sauerländerinnen und Sauerländer, die uns hier zugucken, sind bis ins Mark getroffen. Ja. Aber was bedeutet das denn?
Naja, ich meine, wir sind eher ein bisschen grob von unserem ganzen Temperament her. Wir sind klar, wir sind Kerls und Köppe. Man sagt sich die Meinung, sagt die strack raus. Und mit irgendwelchen modischen Firlefanzereien, so wie ich jetzt hier auftrete, weil ich hier in der Großstadt in Berlin bin, sonst laufe ich nie so rum, sondern nach Sauerländer Art habe ich ein paar Holzpantinen ab, ne, dazu oder Gummistiefel, je nach Wetterlage.
Na, und besitzt du wirklich Gummistiefel?
Selbstverständlich besitze ich Gummistiefel. Ja. Na, wie soll ich denn sonst meine Miste machen?
Deine was?
Mein Misthaufen. der kann ich doch nicht in Lackschuhen machen.
In Tübingen, das stelle ich mir ganz anders vor. Ich stelle mir Tübingen vor, dass das dieser Anorak-Schick ist.
Also es gibt, das ist natürlich also eine Freundin von mir, die ihrem Mann nach Tübingen folgen soll, weil der da eine Professur hat und zögert, das zu tun. Habe ich gesagt, ja, aber bist ja nicht mal durch die Altstadt gegangen. Das ist doch so wunderschön. Na, und dann hat sie gesagt, ja, die kommt mir ein bisschen testosteronarm vor. Weil diese ganzen Männer mit Strickpullovern und Baby auf dem Arm, so, da fehlt ihr so ein bisschen die Dynamik.
Das ist nicht Klischee, das ist, könnte man so sehen.
Klischees sind ja meistens wirklich, ne? Und in Tübingen natürlich sind die wirklich. Aber zu dem Misthaufen, also erstens, das verbindet ja Tübingen wieder mit meiner Heimatstadt Altena. In der Sauerlandhymne, die dir hoffentlich bekannt ist als Dortmunder, wo Misthaufen qualmen, da gibt es keine Palmen. Ja. Das singe ich natürlich bei jedem Schützenfest und ich hatte sogar schon die große Ehre, auf Burg Altena in meiner Heimatstadt mit dem Frontmann Rainer Hensch von Zoff das zu performen. Das
auf die geht dieser Song zurück für alle diejenigen in anderen Gegenden Deutschlands. Mein Hashtag für das Sauerland begrabt mich mal am Ländestrand.
Genau. So, ja. Wo die Mädchen noch wilder als die Kühe sind. Also das alles, das wird auf jedem Schützenfest gesungen und die Mädchen, die machen dann im Schützenzelt 7000-fach Mu bei dieser Zeile. Da haben wir einmal den Misthaufen, wo Misthaufen qualmen, blühen keine Palmen. Und der Misthaufen verfolgt mich aber natürlich bis nach Tübingen, weil kein Geringerer als Goethe gesagt hat, also Tübingen, wo er seinen Verleger Cotta besucht hat, ist ja ein fürchterliches Drecksnest. Man kann keine 2 Meter vor die Tür setzen, ohne bis zu den Knien im Mist zu versinken. Also der Misthaufen verfolgt mich und deshalb eher diese doch leicht derb gestrickte Art.
Aber das war Goethe-Zeiten, heute Tübingen tipptopp. Wir kennen den Tübinger Bürgermeister Boris Palmer,
den kennt man auch hier sogar.
Das ist schon fast so ein Synonym, natürlich, selbstverständlich der Tübinger Bürgermeister. Dann rufen alle Boris Palmer. Aber tatsächlich haben Geschichten von deinem Zuhause, auch die Geschichten deiner Eltern, durchaus den Weg beeinflusst, den du dann genommen hast. Dein Vater beispielsweise, diese Geschichte hast du auch schon mal erzählt, dein Vater hat am Zweiten Weltkrieg teilgenommen, logischerweise von 17 bis 21, also von seinem 17. bis zum 21. Lebensjahr. Und er hat nach dem Krieg Tanzen unterrichtet, ohne tanzen zu können. Ja. Das heißt, es liegt so ein Hochstaplerzug womöglich in eurer Familie? Also wie hat er das gemacht?
Nein, der war mit 21 kam er aus dem Krieg. Er war der älteste der überlebenden Brüder. Also musste er für seine Geschwister und auch für seine Eltern was zu essen besorgen. Und was hatte der Junge gelernt? Mit 17 in den Krieg gekommen, der hatte ein Jahr Schuhverkäuferausbildung. Und das war alles. Aber er war intelligent. War nicht gebildet, aber er war intelligent. Er hat sich was einfallen lassen. Und da hat er gesagt, nur ja, hier auf die Bauern, die haben alle richtig was zu essen. Und dann hat er den, ohne selbst tanzen zu können, beigebracht, was er sich unter Tanzen so vorstellt. Und dafür ist er dann mit Zwiebeln, Kartoffeln und manchmal auch mit ein bisschen Wurst und Speck dann wieder nach Hause gekommen. Und das habe ich dann auch, habe ich ihm ein kleines Denkmal gebaut in meinem Roman Unsere wunderbaren Jahre, der ja in meiner Heimatstadt spielt.
Ist ein ARD-Zweiteiler geworden, das wird vielen Leuten vertraut vorkommen.
Ja. Und in der Geschichte, im Film leider nicht, aber im Roman, habe ich meinem Vater ein Denkmal gesetzt, in dem ich eben den Tommy, das ist ein bisschen das alter Ego meines Vaters, für sein Fortleben sorgt.
Aber deine Frau hat gesagt, als du diesen Roman geschrieben hast, das ist die Legende, die man aber zum Glück von dir kennt, insofern ist sie beeidet. Also deine Frau soll über dich gesagt haben, als du Unsere wunderbaren Jahre geschrieben hast, dass du die ganze Zeit ganz glücklich ist. Der Peter ist ganz glücklich, weil er ist von morgens bis abends in Altena. Ja. Wo ich mich dann gefragt habe, ja, aber gut, wenn das den erwachsenen Peter Pranger so glücklich gemacht hat, warum bist du nicht da geblieben und hast das Bettengeschäft deiner Eltern übernommen? Warum hast du das nicht gemacht?
Ja, also natürlich will man als kleiner Junge immer das machen, was die Eltern machen. Und ich wollte natürlich das machen, was mein Vater machte. Und dann sah ich aber mal, wie mein Vater zusammenstand mit zwei anderen Herren und die sprachen über ihre Berufe. Und der erste sagte, ich mache in Versicherungen. Das sagt man in Altena so, wenn einer Versicherungen verkauft, ich mache in Versicherungen. Der zweite sagte, ich mache in Draht, ne, weil Draht ist eine große Industrie bei uns. Und mein Vater sagte dann, ich mache in Betten. Ne, und das fand ich natürlich jetzt nicht so toll als Vorstellung. Ne? Und da habe ich gedacht, ich werde lieber Dichter. Ne? Dann mache ich nicht mehr in Betten. Und so ist mein Berufswunsch entstanden. Nee, mein Beruf hat aber wirklich was mit meinem Vater zu tun, weil ich habe meinen Vater immer bei der Auslieferung der Bettwaren begleitet. Und da kommt man natürlich in die Schlafzimmer der Menschen und es ist unglaublich, wie die Menschen sich aufgrund des Genius Loki plötzlich öffnen. Erzählen einem wirklich die intimsten Dinge, die sie einem sonst nie erzählen würden. Ne? Also mein Mann schläft gerne nackt, ne? Aber ich bin eher so frierig und dann kuschel ich mich so an ihn und dann sagt er, geh mir weg mit deinen Eisbeine. Und der Opa, das haben sie ja gesehen, an der Matratze, ne? Der hat es mit der Prostata, das funktioniert alles nicht mehr so. Und die haben stundenlang ihre Geschichten erzählt und ich habe mich vollgesogen als Kind. Ich habe das gemacht, bis ich 18 war, habe ich die Auslieferung, Kind, der ist eigenständig nicht gemacht. Ich habe mich voll gesogen mit diesen Geschichten und hatte mein ganzes Leben eigentlich immer den Traum gehabt, mal einmal eine Geschichte zu schreiben, die in Altena spielt. Weil wenn ich irgendwo weiß, wie die Menschen ticken, dann da. Und für mich, ich habe da eine sehr altmodische Auffassung von Literatur, mir geht es eigentlich immer nur darum zu sehen, wie ticken Menschen, wie bewähren sie sich, wie verhalten sie sich, wenn sie in Stress geraten, wenn sie in kritische Situationen geraten, verdrehen sie sich oder bewahren sie ihre Identität, wandeln sie sich an, was auch immer. Na, das ist das, was mich in Geschichten interessiert. Und ich hatte aber nie die Möglichkeit, einen Roman über Altena zu schreiben. Ich hatte vorher Romane geschrieben, die spielten in Rom, in Paris, in Istanbul, in Lissabon und so weiter, in Altena. Was sollte ich denn da erzählen? Die Geschichte der ersten Jugendherberge, die auf Burg Altena errichtet worden ist. Bis dann eines Tages meine Mutter starb und ich im Nachlass meiner Mutter, mein Vater war schon 10 Jahre vorher gestorben, ich im Nachlass Briefe, Liebesbriefe meiner Eltern fand aus der Zeit, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich meine Eltern völlig neu erlebt habe. Die Eltern, die man ja sonst immer erfährt, als die, die Bescheid wissen, die vorangehen, die sagen, was richtig und falsch ist. Und hier sah ich zwei völlig orientierungslose Menschen, die wie mit der Stange im Nebel ihrer Zukunft stocherten und gar nicht wussten, wohin mit denen.
Aber ist das nicht jüngeren Leuten oder Kindern normalerweise unangenehm, dass man das Schmachten, dass man die Sehnsucht der Eltern womöglich auch noch niedergeschrieben vorfindet?
Nein, ich fand das sehr anrührend. Ich hatte zuerst wirklich auch eine Scheu, das zu lesen, weil ich dachte, das ist ja sehr intim. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, ich hatte erstens, abgesehen von der Pubertät, ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und zweitens war meine Neugier dann doch größer als meine Pietät. Und dann habe ich diese Briefe gelesen und dabei ist dann die Entscheidung gefallen, den Roman Unsere wunderbaren Jahre in Altena anzusiedeln, weil da die ganzen Geschichten wieder hochkamen, die ich vom früher, von diesen Bettenauslieferung hatte, aber auch von den Erzählungen meiner Verwandten. Ich habe das große Glück, in einer Familie aufgewachsen zu sein, in der man über die Kriegszeit und die Nachkriegszeit auch mit ihren negativen Seiten sehr offen gesprochen hat.
Die wunderbaren Jahre bezieht sich stark auf diese Wirtschaftswunderzeit, genau. Und dass das, wie du auch schon mal gesagt hast, natürlich gehörige braune Flecken natürlich in der alten Bundesrepublik gehabt hat, wie eigentlich tatsächlich überall. Was einen verblüfft, du hast es vorhin schon dargestellt, das, was man von dir lesen kann, sind unterschiedliche historische Romane, dass mehrere Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt auch mit der Sendung beschäftigt haben, haben alle gesagt, sie sind da reingesogen worden. Das ist jedes einzelne Mal so. Ich bin momentan, während wir hier sitzen, mit drei oder sagen wir jetzt noch mit zwei Geschichten befasst, weil ich einmal das Hörbuch vom Traumpalast angehört habe. Das ist die Geschichte der Film, also ist auch die Geschichte der Filmindustrie in der Weimarer Zeit. Dann bin ich mit den Easings, eine Familie in Deutschland, in der Nähe der Ortschaft Fallersleben, weil Wolfsburg gab es damals in der Form noch nicht. Und das dritte ist das Buch, was jetzt ganz neu erschienen ist, Herrliche Zeiten, Himmelsstürmer. Da bin ich zwischen 1871 und 1914. Und das schreibt mir ein Autor, der in mehreren Interviews schon gesagt hat, du nämlich, ich interessiere mich gar nicht so groß für Geschichte oder ich war im Geschichtsunterricht auch nicht so gut. Aber wie passt das zusammen, wenn man das Gefühl hat, du möchtest uns eigentlich Geschichtsunterricht geben und zwar auf eine von hinten anschleichende Art?
Ja, das ist so. Ich habe mich wirklich nie für Geschichte an sich interessiert. Also die ollen Kamellen, die früher passiert sind, was gehen die mich an? Aber ich habe dann doch oft bin ich auf Geschichten gestoßen, von denen ich gemerkt habe, die gehen mich sehr viel an, weil sie dazu beigetragen haben, wie wir wurden, was wir sind, in unserem Denken, Fühlen und Handeln. Und alle historischen Romane, die ich schreibe, ob das im 11. Jahrhundert spielt oder im 20. Jahrhundert, sind alles Romane, die Themen aufgreifen, die zu unserer heutigen Gegenwart ganz maßgeblich beigetragen haben. Und das ist eigentlich nur das, was mich an der Geschichte interessiert. Ich habe in mir den Resonanzboden der Gegenwart. Und wenn ich eigentlich immer durch Zufall oder durch höhere Inspiration, klingt ein bisschen vornehmer, ich auf irgendeine mögliche Geschichte innerhalb der Geschichte stoße, dann muss das in mir was zum Klingen bringen, aus einer gegenwärtigen Fragestellung heraus. Und was jetzt bei Herrliche Zeiten der Auslöser war, ist, dass wir da von 1871 bis 1914 haben wir eine Zeit, die sich durch ihre Janusgesichtigkeit auszeichnet. Das ist also die sogenannte Gründerzeit. Auf der einen Seite ist das eine Epoche, in der die Nationalismen in Europa immer stärker wurden zwischen den Völkern und sich so verschärften, dass sie dann 1914 mit dem Ersten Weltkrieg zum Ausbruch kamen. Das ist relativ bekannt. Was weniger bekannt ist, ist die Tatsache, dass zwischen 1871 und 1914 wir ein offenes Europa hatten, das so offen war wie eigentlich noch nie in der Geschichte und auch nicht danach so offen. Man konnte ohne Reisepass, konnte man quer durch Europa reisen. Bedingt durch Eisenbahn, Telegrafie, Telefonie, Automobil wuchsen die Menschen zusammen, die Entfernungen schrumpften. Und es gab einen unglaublich großen produktiven Austausch über alle Grenzen hinweg, in der Kultur, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft. Wir hatten eigentlich das europäische Paradies bereits vor uns.
Vor der Europäischen Union oder der EG.
Genau.
Das wird auch wieder verkörpert, weil es ein Peter Pranger-Roman ist, durch drei Gestalten, die man sehr gerne, sehr schnell kennenlernen möchte. Das ist einmal Vicky aus besseren Kreisen, aus großbürgerlichen Kreisen in Großbritannien. Das ist Auguste Escoffier, der die französische Küche revolutionieren will, als Franzose, der er ist. Und das Paul Biermann, da fällt dann wieder auf, was man als gegeben einfach hinnimmt, der beteiligt sich am Bau des Kurfürstendamms, von dem man denkt, naja, Mensch, der war doch, also wo man heute
war
denkt, der war immer da. Da habe ich mich gefragt, ist das deine Art, beispielsweise Orte wahrzunehmen, dass du dich fragst, was war da oder seit wann ist das oder gab's das schon, also wie lange gibt's das schon? Ist das die Frage, die du dir stellst, wenn du dich
Orte wie ist das bist? Geworden? Dieses Prozesshaftige, das ist es. Und hier, das ist natürlich ein schönes Beispiel für die nationalistische Prägung dieser Zeit. Der Kurfürstendamm war eine Idee von Bismarck nach dem gewonnenen Krieg Deutschlands gegen von die Franzosen 1871. Da hat er gesagt, wir wollen hier in Berlin, das damals vergleichsweise zu Paris und London noch ein Provinznest war, aber dieses preußische Provinzkaff wird jetzt eine große Entwicklung nehmen als die Hauptstadt des neu gegründeten Deutschen Reichs. Und da wollen wir einen Prachtboulevard haben, der mindestens genauso schön ist wie die Champs-Élysées in Paris. Und das war also wirklich ein nationalistisches Projekt, das die Größe Deutschlands antizipieren sollte, die ja noch gar nicht da war, aber die hat die Größe Deutschlands als eine unter den Großmächten in Europa bereits damals antizipiert. Und das lasse ich eben, das mache ich mir selbst erst einmal anschaulich, indem ich eine Figur erfinde, die an der Entstehungsgeschichte dieses Projekts beteiligt gewesen ist. Und das war dann naturgemäß ein Bauingenieur.
Aber wenn man sich in diese Zeit begibt, Peter, du hast da nicht gelebt, niemand von uns hat da gelebt, niemand hat das mitbekommen. Du näherst dich dem an. Ich weiß von Freunden, die sagen, ich kenne niemanden oder wenige Leute, die so viel Detailwissen, detailscharfes Wissen auch haben wie Peter Prange, weil du dich da wirklich so reinfühlst. Gibt es trotzdem etwas, wo du dich mit untergräbst und denkst, jetzt weiß ich, das Haus war am Kurfürstendamm zuerst, dann fuhren da womöglich diese Kutschen her, dann hatten die Leute Hüte auf, ich weiß, was sie angehabt haben. Aber gibt es trotzdem einen Teil, wo du immer denkst, und deswegen bräuchte ich eine Zeitmaschine und deswegen, ich kann es nicht 100% erfahren. Welcher Teil ist das, der dir dann fehlt?
Nein, ich glaube, der wichtigste Teil ist natürlich immer der fiktive Teil. Weil wenn man sich in die Seelen und Herzen der Menschen versucht hineinzuversetzen, dann muss man ja auch in deren Zeit Gefühl und Zeitgeist sich hineinversetzen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende und das Schwierigste. Da habe ich aber, was gerade diese Zeit anbelangt, ein großes Plus. Mein Großvater ist 1886 geboren und der wurde 95 Jahre alt und der lebte mit unserer Familie unter einem Dach. Und ich habe von da beispielsweise noch die ganze Sprache drauf. Na, also das war ein Sattlermeister, also ein einfacher Mann. Und der hat geflucht wie ein Rohrspatz und der hat diese ganzen alten Schlager noch gesungen, Glühwürmchen, Flieg und solche Sachen. Paul Linke, ne, das ist alles rauf und runter. Also deshalb ist mir da dieser Zeitgeist noch von daher relativ präsent gewesen. Aber würde ich jetzt, meine Eltern im Himmel müssen jetzt weghören, weil ich meine gute Erziehung vergesse. Ich glaube, ein Talent habe ich, dass ich mich ganz gut in Zeiten hinein fühlen kann. Und ein Beleg dafür war, dass ich diesen englischen Strang, ne, das große Projekt, das diese englische Familie, Wickys Familie verfolgt, ist die Untertunnelung des Ärmelkanals. Das war jetzt keine zufällige Entdeckung von mir, sondern ich habe mir gedacht, dieses offene Europa, das wir beispielsweise bei Stefan Zweig ja sehr schön nachlesen können, das war ja ein Zeitgenosse, die Welt von gestern, das habe ich mal vor 10 oder 20 Jahren gelesen und dass damals es ingenieurtechnisch schon möglich gewesen ist, einen Tunnel zu bauen. Man hat ja auch die Alpen untertunnelt und so etwas. Also warum sollte man das nicht können? Und ich habe gesagt, ich fresse einen Besen, wenn man das nicht schon damals versucht hätte. Und ich habe das recherchiert und dann gefunden, also gezielt gefunden, dass es diesen Kanaltunnelprojekt schon damals gegeben hat. Na, und das hat mir dann doch auch gezeigt, ja, du hast den richtigen Riecher. Na, du hast ein Gespür für diese Zeit. Und das große, dritte große Geschenk, das mir dann durchs Fernsehen zuteil wurde, das war dann Auguste Escoffier. Na, ich hatte ursprünglich eigentlich vorgehabt, Herrliche Zeiten sollte der Abschluss meiner Deutschland-Pentalogie, also Deutschland im 20. Jahrhundert, der letzte Roman, von der Reichsgründung bis zum Ersten Weltkrieg, wollte ich nur am Bau des Kudamms zeigen. Aber dann sah ich auf Arte mal zu nächtlicher Stunde eine Sendung über diesen Koch, diesen historischen Koch Auguste Escoffier, einen der größten Köche aller Zeiten, auf den sich jeder Sternekoch heute noch beruft. Und der hat 1914 etwas ganz Großartiges gemacht. Der hat ein Menü d'Epicure kreiert, ein epikuräisches Gastmahl, das er in 117 Restaurants zeitgleich, an einem und demselben Tag, nach einem und demselben Rezept, ein Sechs-Gänge-Menü in 117 verschiedenen, in ganz Europa verstreuten Spitzenrestaurants gemacht hat. Es war eigentlich eine Marketing-Idee, um seinen Ruf noch zu mehren, aber es war zugleich, ohne dass er das intendiert haben musste, ein Symbol, ein archetypisches Symbol für das friedfertige Miteinander von Menschen. Menschen, die miteinander essen, die schießen nicht aufeinander.
Und das heißt, das ist bei dem Buch, hat mich meine Kollegin Karin noch mal darauf hingewiesen, anders als zum Beispiel beim Traumpalast, spielt hier gerade das sehr, sehr köstliche Essen auch eine sehr, sehr große Rolle. Karin sagte, sie hätte beim Lesen Appetit bekommen. Ja. Das war von dir ganz und gar so gewünscht, weil beim Traumpalast, die Leute essen da mal irgendwas, aber es spielt keine, die machen sich ein Butterbrot, die fürchterliche Konstanze, nimmt manchmal das Abendessen mit ihrem Mann Gustav ein, aber meistens auch nicht. Also das spielt hier dann wirklich
die Rolle. Ja, aber wenn ich einen Koch im Zentrum habe und den hat es gegeben und es gibt den Guide Culinaire, das ist also die Bibel der Kochkunst bis heute, natürlich lege ich das dann zugrunde und verwebe das. Das war ja sein Leben. Ich muss ja sein Leben leben, wenn ich ihn schreibe. Wenn ich ihn wieder auferstehen lasse. Und dann habe ich, aber auch, deshalb war das so eine tolle Figur, weil mit diesem epikureischen Gastmahl 1914 im Sommer, da hineinfallen die Schüsse von Sarajevo. Das heißt, das, wovon ich am Anfang sprach, die Janusgesichtigkeit der Zeit, auf der einen Seite das nationalistische Europa, auf der anderen Seite das offene Europa, koinzidiert ja in diesen beiden Ereignissen, die dann zeitgleich zusammengekommen sind.
Muss man dazu sagen, weil nicht alle Leute die ganze Zeit Geschichte so präsent haben, die Schüsse in Sarajevo auf den österreichischen Thronfolger sind der Anlass, nicht die Ursache, sondern der Anlass für die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, nämlich tatsächlich für den Ersten Weltkrieg. Die Nazi-Zeit, Peter, beschäftigt dich auch die ganze Zeit und immer wieder. Traumpalast hat dich angesprochen. Ist dir eigentlich bewusst dabei, während du schreibst, dass der Leser dann sowas entwickelt wie so eine Schlaumeierei letztendlich auch, weil er sich denkt, ja, noch macht ihr diese Filme, noch leitet Erich Pommer die ganzen Produktionen, aber er wird fliehen müssen. Also ist dir klar, dass der Leser auch genießt, so viel klüger zu sein als die Protagonisten?
Ja, aber ich versuche sozusagen, ich habe den eine Familie in Deutschland, wo es um die Nazi-Zeit geht, habe ich gewidmet uns Nachgeborenen, die wir unserer Sache immer so und unserer selbst so sicher sind. Weil die Frage, die mich zu einer Familie in Deutschland getrieben hat, war die ganz simple Frage, wie hätte ich mich verhalten, wenn ich in der Nazi-Zeit gelebt hätte? Ne? Und das hat mich wirklich schon seit Kindertagen beschäftigt. Das war ja für mich alles noch ganz, ganz nahe Gegenwart, also eine ganz nahe Vergangenheit. Und dabei möchte ich aber, ich weiß von heute aus, wir wissen, was daraus geworden ist, es ist so wahnsinnig leicht, von heute aus zu urteilen, dass das ja alles Idioten damals waren. Waren sie aber nicht. Das waren Menschen wie du und ich. Na, die hatten ihre privaten Sorgen, Wünsche, Nöte, Träume, Hoffnungen, Ängste und damit mussten sie klarkommen und die haben nicht in historischen Dimensionen gedacht, sondern im Rahmen ihrer persönlichen Lebensplanung. Und die mussten sie adaptieren auf sich verändernde Rahmenbedingungen in der Politik und in der Gesellschaft. Genauso wie wir das heute tun. Und deshalb ist es immer mein Bestreben, nicht aus der Besserwisser-Perspektive von heute diese Zeiten zu erzählen, sondern aus dem Dunkel des gelebten Augenblicks der damaligen Zeit, um nachzuspüren und nachzuempfinden, wo sind unsere Vorfahren mal falsch abgebogen.
Aber da könnten die Leute aber auch Vorwürfe machen, weil sie könnten sagen, Herr Prange, sie relativieren ja. Wenn man die mit den Easings in Fallersleben bei Wolfsburg Kraft durch Freude statt, wo der Käfer unter anderem von Josef Ganz auch das historisch authentisch mitentwickelt worden ist. Die Nazis bauen da ihre Autoproduktionsstadt letztendlich auf. Aber es sind dann nur die Easings, wo man denkt, ja mein Gott, der eine ist mir sympathischer als der andere. Derjenige, der Nazimäßiger ist, ist mir logischerweise unsympathischer als die anderen, die nicht so drauf sind oder sogar das Ganze ablehnen. Aber man könnte sagen, es relativiert deswegen, weil es das Bestialische, was dabei rauskommt, allzu menschlich macht. Wie würdest du auf den Vorwurf reagieren?
Ich würde das bestätigen, weil ich habe Verständnis für die Menschen. Ich unterstelle denen erstmal, dass die genauso wenig böse und genauso wenig dumm gewesen sind wie wir heute. Und ich möchte dem nachspüren, wie kann es denn sein, dass ein Volk der Dichter und Denker, um es mal pathetisch auszudrücken, ein Volk der Dichter und Denker, was Deutschland ja zu Recht für sich reklamieren kann. Wie kann es sein, dass ein solches Volk einem Barbaren wie Hitler folgt? Na, das muss doch irgendwie ein Prozess gewesen sein. Wenn wir heute auch im Geschichtsunterricht, dann sieht das immer so aus, als wären 1933 ganz Deutschland alles stramme Nazis gewesen. Ist aber nicht der Fall gewesen. Sondern das ist dieses Gift der Verführung. Das ist tröpfchenweise in die Herzen und Seelen der Menschen gesickert. Manchmal aus Opportunismus, manchmal aus Überzeugung, manchmal aus Mitläufertum, manchmal, weil es der Vorgesetzte gesagt hat, aus welchen Gründen auch immer. Aber das möchte ich sehen. Ich möchte sehen, wie aus normalen Menschen auf einmal Ungeheuer werden. Und das fand ich mal so toll von dem früheren Leiter von Yad Vashem. Der hat mal zum, ich glaube, 40. Jahrestag des Kriegsendes, hat er gesagt, das wirklich Schlimme an den Nazis war, sie waren keine Teufel, sie waren Menschen. Das ist das wirklich Bedrohliche. Und ich möchte sozusagen uns sensibilisieren, dass wir doch genauso heute verführbar sind. Wenn wir wieder den Roman Herrliche Zeiten nehmen. Wir haben doch heute auch wieder ein Europa, das 70 Jahre lang uns Frieden und Freiheit bei stetig wachsendem Wohlstand gesichert hat. Und was erleben wir heute? Wieder das Erstarken und Erblühen von Nationalismen. Die Nationalismen werden immer schärfer. Und wenn man jetzt diese ganzen Nationalisten aus Italien und Schweden und auch aus Deutschland auf einer Bühne zusammen sieht, ja, was vereint die? Ja, nur das Nein zu Europa. Das ist das Einzige, was die verneint. Und wir riskieren wieder, dass wir dieses Europa, das dem Paradies für irdische Verhältnisse schon verdammt nahe gekommen ist. Natürlich ist das nicht perfekt, dass die Welt, in der wir leben. Aber sie ist, sagt mir irgendein Ort auf der Welt oder in der Geschichte, wo es besser zu leben gewesen wäre, als hier Anfang des 20. Jahrhunderts in der Mitte Europas. Und wir sind wieder im Begriff, das zu verspielen. Und indem ich nachversuche, nachzuvollziehen, wie das vor 120 Jahren schiefgelaufen ist mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und was dahin geführt hat, hoffe ich, dass man vielleicht, so, wenn auch nur in homöopathischen Dosen, wir uns heute sensibilisieren können, um die Gefahren, die damals zur Katastrophe geführt haben, heute vielleicht noch rechtzeitig zu vermeiden. Dann hätte sich die Plackerei gelohnt.
Er ist ein Anbieter von bedächtigen Zeitreisen, Peter Prange. Peter, was wir jetzt nicht mehr schaffen, aber das überlassen wir vielleicht auch Leserinnen und Leser, sind so bestimmte Prange-Formulierungen, die mir im Traumpalast aufgefallen sind, dass die Frau, nachdem sie mit ihrem Liebhaber zusammen war, noch innerlich vor Liebe glüht. Also das ist natürlich auch eine Spezialität. Ich bedanke mich sehr bei dir für deinen Besuch. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie uns zugeguckt haben und vor allen Dingen womöglich mit Peter Prange in die Geschichte zurückreisen.